Die Turmuhr schlägt 19:30. Wir haben hier vorhin noch diskutiert, ob das 1929 ist oder 1930 schon. Wir haben um eine Minute versetzt über Zeit, jetzt und ich. Aber die Naila-Kirchturmuhr hat noch eine andere Uhrzeit geboten. Außer auf jeden Fall ist 1930. Und wir beginnen mit Bibellesen mit Gewinn. Herzlich willkommen zu unserem Sommertermin im August. Können wir ein bisschen spitzen und zusätzlich aber auch das Gehirn anstrengen und uns mit Gottes Wort beschäftigen. Man sagt mir nach, dass ich sehr gerne die Losungen gebrauche und Veranstaltungen gerne auch mit einem Losungswort beginne. Das ist sehr wichtig. Das ist eine Beobachtung, die durchaus zutrifft. Und man kann mich durchaus so ein bisschen in diese Richtung Herrn Huder Brüder Gemeinde, Nikolaus von Zinzendorf einordnen. Das ist durchaus zutreffend. Deshalb bin ich auch heute ganz besonders das Losungswort zu Beginn uns vorlesen, denn heute ist der Gründungstag der Gemeinde, der Herrn Huder Brüder Gemeinde. 13. August ist also das besonders empfundene Abendmahl gewesen, wo die Herrn Huder Siedlung sich mit der Kirchengemeinde Bergsdorf verbunden hat und daraus die Herrnhuder Brüdergemeinde entstanden ist. Deshalb passt heute das Losungswort auf jeden Fall gut dazu. Es ist ein kurzes Wort aus dem Psalm 91, Vers 4. Gottes Wahrheit ist Schirm und Schild. Relativ unspektakuläres Wort, denke ich, wenn man so zunächst mal das hört. Gottes Wahrheit ist Schirm und Schild. Aber Gottes Wahrheit ist genau das, was wir oft nicht gern hören wollen. Und alles, was wir aus dem Bibelwort hören oder aus dem Evangelium uns gesagt wird, ist oftmals sehr widerständig, geht uns gegen den Strich. Gottes Wahrheit geht uns eigentlich gegen den Strich. Aber wer erkannt hat, dass Gottes Wahrheit das ist, was wir Menschen brauchen, was uns rettet, der wird merken, dass das Schirm und Schild ist und etwas sehr Gutes für uns. Und dazu braucht es die Augen des Glaubens. Ich denke, darum geht es auch bei Bibellesen mit Gewinn, dass uns die Augen des Glaubens aufgehen und dass wir Gottes Wahrheit in unserem Leben erkennen. Ich bitte mit uns. Herr Gott, himmlischer Vater, wir sind dankbar, dass du uns deine Wahrheit kundtust in deinem Wort und dass wir immer tiefer auch eindringen dürfen in dieses Wort, das für uns Schirm und Schutz sein will, das uns rettet. Dank dafür. Bitte mich um deinen Segen für diesen Abend. Bitte dich, dass du uns dein Wort öffnest und aufschließt, dass jeder mit Gewinn nach Hause gehen kann. Sei du mitten unter uns. Amen. Es geht weiter, der vierte Abend. Zum Johannesevangelium, Zeichen und Wunder im Johannesevangelium. Und es geht mit einem ganz interessanten Wunder weiter. Ich gebe da gleich an den Jens, der kann da viel besser jetzt darüber reden.
Einen guten Abend auch von dir. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Teil. Ist das Thomas Viertel dieses Jahr? Ich glaube schon, ne? Vierter Teil. Ich habe jetzt gerade so in Erinnerung ein Zeugnis von jemand, der jetzt bei uns zu Besuch war. Thomas hat gesprochen von der Wahrheit Gottes, die manchmal auch unangenehm ist. Und bei uns war von Montag auf Dienstag ein ungarisches Ehepaar zu Gast. Und er hat von seiner Bekehrungsgeschichte uns erzählt. Und dann kam er auch an einen Punkt, wo er dann selber angefangen hat mit Beten und sein Gebet hieß: Jesus, ich liebe dich. Hat er gebetet und prompt hat Jesus geantwortet. Das wünschen wir uns ja auch, ne? Dass Jesus möglichst spontan und sofort antwortet auf unsere Gebete. Aber diese Antwort hat ihn überrascht, schockiert und tief im Herzen getroffen und sein weiteres Leben geprägt. Jesus hat geantwortet: Haltet euch fest, du lügst. Ich will es nicht weiter erzählen, aber so kann die Wahrheit Gottes auch manchmal uns treffen, uns berühren und in die richtige Richtung führen und bringen. Das Wunder, was wir uns heute betrachten wollen, das Zeichen, so wie wir es bei Johannes lesen, dieses Zeichen, da könnte man sich die Frage stellen: Jesus, warum? Jesus, warum? Was sollte das mit diesem Wunder? Bei der Hochzeit zu Kana war es ja schon so gewesen, Wasser in Wein, sehr guter Wein, mit großer Menge. Ja, könnte man sich auch fragen, war das jetzt notwendig gewesen? Aber bei diesem Wunder, hier spaziert Jesus auf dem Wasser und man bekommt den Eindruck, einfach nur, weil er es kann. Oder? Einfach nur, weil er es kann. Jungs, seht mal her, was ich drauf habe. Nein, ich nehme nicht an, dass Jesus damit angeben wollte, aber nach meinem Empfinden, und ich weiß nicht, wie es euch so geht, es gibt eigentlich viel dringendere Situationen, gerade auch in unserem Umfeld, wo wir Wunder bräuchten, wo es ein Wunder braucht. Ja, viel dringendere Dinge. Und wenn man mal überlegen, bei den anderen Wundern, die Jesus so gewirkt hat, da hat er Kranke geheilt, da hat er Tote aufgeweckt, Dämonen ausgetrieben, Menschen geholfen, einfach. Und hier, hey Jungs, schaut mal her, was ich kann. Was wollte Jesus mit diesem Wunder bezwecken? Hätte es das gebraucht? Oder? Wir schauen uns das mal gemeinsam an. Jesus geht auf dem Wasser und ich lese zunächst einmal den gesamten Text. Wir befinden uns immer noch in Kapitel 6. Allerdings schon beim fünften Zeichen, weil wir ja beim letzten Mal, wenn ihr euch erinnert, zwei Zeichen betrachtet haben. Wieder geht's an den See Genezareth und ich lese ab Vers 16, Johannes 6, ab Vers 16. Als es Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See und stiegen in das Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und der See wurde aufgewühlt, da ein starker Wind wehte. Als sie nun etwa 25 oder 30 Stadien weit gerudert waren, sehen sie Jesus auf dem See dahergehen und nahe an das Boot herankommen. Und sie fürchteten sich. Er aber spricht zu ihnen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn nun in das Boot nehmen und zugleich war das Boot am Land, wohin sie fuhren. Wenn man diesen Bericht hier bei Johannes so liest, zum ersten Mal liest, dann könnte man meinen, es handelt sich um eine andere Begebenheit als die, von der Matthäus oder auch Markus berichten. Bei allen drei Evangeliumsschreibern, sie berichten, dass Jesus auf dem Wasser gegangen ist und sie berichten auch, oder sie bringen diesen Bericht auch nach der Speisung der 5000. Und so frage ich mich, wieso? Wieso hat Johannes nicht nur so sehr sparsam, sondern für mich auch wichtige Details bei seinem Bericht weggelassen? Darauf verzichtet. Und man neigt eigentlich, also mir geht es so, weil es dir so was geht, als Bibelausleger, als Prediger dazu, lieber den Text von Matthäus, zur Not noch von Markus zu nehmen, als Predigtgrundlage, weil man da mehr Stoff, mehr Grund oder mehr Stoff findet für eine Botschaft, die man daraus formen kann, als diesen knappen Bericht hier von Johannes. Und doch wollen wir heute Abend mal schauen, was dem Johannes so wichtig geworden ist und was er für wichtig hielt, uns weiterzugeben, zu vermitteln und was er festgehalten hat. Wie gesagt, es war der Abend, nachdem Jesus das Brot vermehrt und den Fisch vermehrt hatte. Die Jünger gingen wieder runter zum See. Und jetzt lese ich nochmal den Vers 16. Als es Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See. Nachdem sie vielen Menschen gedient hatten, sie gesättigt hatten, mit dem Brot war Zeit wieder abzureisen. In den anderen Berichten erfahren wir, dass Jesus es war, der sie nötigte, endlich abzuhauen, ins Boot zu steigen, wegzufahren. Den Rest wollte er anscheinend selber machen, die Leute entlassen, Spuren beseitigen und noch eine Gebetszeit mit dem Vater. Aber bei Johannes erfahren wir das alles gar nicht. Und sie stiegen in das Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Was mag den Jüngern durch den Kopf gegangen sein, als sie alleine, ohne Jesus, jetzt nach Kapernaum aufbrachen? Mit dem Boot übrigens, mit dem sie gemeinsam gekommen sind. Ich habe gedacht, Jesus nimmt einen anderen Weg irgendwie oder ein anderes Boot, auf einem anderen Boot anhören oder nimmt den längeren Fußmarsch in Kauf oder die nächste Fähre. Wie auch immer, wir kennen die Gedanken nicht, es bleibt uns verborgen. Keiner tat auf den Gedanken, Jesus kann doch übers Wasser gehen. Keiner. Sie ließen Jesus zurück, fuhren los mit dem Boot Richtung Kapernaum. Bootfahren, das war mindestens für 5 der Jünger kein Ding. Das war ihre tägliche Arbeit als Fischer gewesen, kannten sie sich aus. Das geht auch mal ohne Jesus. Das liebt uns, da haben wir Erfahrung, das geht auch mal ohne Jesus. Man bekommt den Eindruck, so als, also zumindest bei Johannes, sie haben bei ihrer Abfahrt gar nicht an Jesus gedacht. Ihn vielleicht sogar vergessen. Er soll selber sehen, wie er nachkommt. Als es Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See und sie stiegen in das Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Punkt. Was aus Jesus wird, schienen in dem Moment keinen zu interessieren. Und eine Frage, die wir uns auch immer wieder stellen dürfen, haben wir Jesus mitgenommen? Haben wir Jesus mitgenommen? Ist er mit im Boot? Ja, in unser Leben hineingenommen, in unsere verschiedenen Situationen. Die Jünger stiegen ins Boot, hier auf dem See kommen wir alleine klar und lassen Jesus zurück. Könnte das auch uns passieren? In den Dingen, wo wir uns sicher fühlen, wo wir uns auskennen, das kriegen wir auch ganz gut ohne Jesus hin. Und dann vergessen wir ihn mit hineinzunehmen in die Dinge, in unsere Situation, in unser Leben. Wir leben unser Leben, gehen vielleicht sogar den Weg, den Gott uns gewiesen hat. Aber wir verpassen ihn mitzunehmen. Denken, wir schaffen es in eigener Kraft. Wir brauchen momentan Jesus nicht. Und wenn ich so an mein Leben denke, es gibt schon gewisse Situationen, wo ich denke, das kriege ich hin, da brauche ich jetzt nicht zu beten unbedingt, das schaffe ich allein. Wir verpassen mit ihm in Kontakt zu bleiben, die Kommunikation wird weniger, die Gemeinschaft lässt nach. Und dann lesen wir, und es war schon finster geworden. Es war finster, dunkel geworden. Das war jetzt nichts Überraschendes. Ja, wer am Abend losfährt, muss damit rechnen, dass es dunkel wird. Und auch wir dürfen in unserem Leben damit rechnen, dass es nicht nur Sonnenschein gibt, nicht nur helle Stunden, sondern auch dunkle, finstere Stunden, da wo wir uns nicht so wohl fühlen, dass was uns nicht gefällt, wo wir vielleicht nicht viel sehen, wo wir uns schlechter orientieren können, wo wir uns lieber etwas anderes wünschen würden. Aber diese Zeiten gehören dazu und sie sind unvermeidlich. Finster, sagt Johannes. Und interessant ist, dass er das gleiche Wort im Griechischen gebraucht, der auch wieder von geistlicher Finsternis spricht in seinem Evangelium. Die Folge von Sünde oder der Zugriff von anderen Machtbereichen, Finsternis, Dunkelheit. Aber ihr Lieben, es gibt keine Dunkelheit, keine Finsternis, die für Jesus zu finster wäre, in die er nicht hineinkommt. Auch in deinem Leben. Nichts von all dem, was du vielleicht gerade so erlebst, nichts ist zu dunkel, nichts ist zu finster für Jesus. Vielleicht haben sich die Jünger in jener Stunde gewünscht, Jesus wäre bei ihnen gewesen, ja, in ihrer Nähe. Sie haben diese Finsternis ja, vor Augen, sie ist vielleicht beängstigend, wie auch immer. Doch es heißt, und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und auch hier können wir uns wieder diese Frage stellen, wie hatten sie sich das vorgestellt? Dass er zu ihnen kommen könnte. Diese Feststellung birgt ja eine Hoffnung und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Es birgt ja eine Hoffnung darauf, dass er zu ihnen kommt. Oder sie rechneten vielleicht sogar damit, aber wie haben sie sich das vorgestellt? Wie sollte das sein? Zu einem Überfluss kommt auch noch ein starker Wind auf, der das Wasser aufwühlte. Und der See wurde aufgewühlt, da ein starker Wind wehte. Wir wissen, viele der Jünger, die meisten der Jünger stammten aus dieser Gegend. Sie kannten dieses Gewässer, sie wussten, um die Gefahren, die auf dem See herrschen. Es kam auf dem See immer wieder, auf dem See Genezareth immer wieder zu starken, plötzlich auftauchenden, heftigen Winden oder sogar Stürmen. Ja. Ich habe euch mal die Karte wieder mitgebracht, schon vom letzten Mal. Der See Genezareth hat eine Länge von ca. 21 Kilometern und ca. 12 Kilometer ist er breit. Der Umfang ringsherum beträgt 60 Kilometer. Ich bin vor über 30 Jahren, ich habe das beim letzten Mal schon erwähnt, einmal diesen See habe ich mal umrundet, um zu sehen, wo Jesus gewirkt hat, diese Stellen zu erkunden. Und dieser See, er liegt 212 Meter unter dem Meeresspiegel. Unter dem Meeresspiegel und diese tiefe, ausgeschnittene Lage bringt es mit sich, dass die Seitenwände, also die drei Seiten sehr hoher Berghänge eingesäumt ist, die ja, knapp über 300 Meter ansteigen. Also insgesamt ein Höhenunterschied von circa oder mehr als 500 Meter auf kürzester Entfernung. Und diese Lage, subtropisches Klima übrigens, in dem es im Sommermonaten Mai bis Juni so auf über 40 Grad ansteigen kann, also noch ein bisschen mehr als hier bei uns momentan im Frankenwald. Ja. Aber durch diese Lage kommt es zu diesen, oder bei diesem Ausgleich der Luftströmungen, diese Kühle auf den Gebirgen und diese Wärme auf dem See, kommt es immer wieder zu diesen Fallwinden, Stürmen, die hauptsächlich von dem östlichen Steilufer herab stürzen. Und die sind unberechenbar. Sie kommen dauernd plötzlich auf, diese Stürme. Und sie waren von den Fischern auf dem See Genezareth sehr gefürchtet. Auch Windstärken zwischen 7 und 8 war da keine Seltenheit gewesen. Und das Wasser vom Wind so aufgewirbelt, es sah aus, als würde es kochen, sieden. Ja. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Es gab da auch ganz wenig um den See, ganz wenig seichtes Ufer oder Strände, wie man sich das so vorstellt, wo die Wellen ausrollen konnten. Und so waren die Wellen ziemlich hoch gewesen. Und da kann es sein, dass es innerhalb von Minuten plötzlich zu solchen Stürmen und Wind kommt, dass die Wellen hochschlagen, sogar das Boot volllaufen, wie wir bei einer anderen Begebenheit, die uns berichtet wird, mitbekommen. Warum erzähle ich das? Dass wir verstehen, es ist eine reelle Gefahr, die auf diesem See herrscht. Es war gefährlich und dann noch bei Dunkelheit auf diesem Gewässer einfach so rumzurudern. Wir denken vielleicht, ja, auf so einem Binnensee, das kann nur ein kleines Windchen, ein kleines Lüftchen gewesen sein. Die Jünger sollen sich mal nicht so haben. Nein, es war gefährlich, auf diesem See als Fischer zu arbeiten oder auch mit dem Boot diesen See zu überqueren. Und doch war das nicht das Problem zu diesem Zeitpunkt. Das war nicht das Problem. Ihre Furcht hatte eine ganz andere Ursache gehabt. Als sie nun etwa 25 oder 30 Stadien gerudert waren, sehen sie Jesus auf dem See dahergehen und nahe an das Boot herankommen. Und sie fürchteten sich. Also die Jünger, sie waren trotz des Windes und trotz Dunkelheit schon ganz schön vorangekommen. 4 bis 5 Kilometer etwa war das umgerechnet vom Abfahrtsort entfernt. Die gesamte Strecke, die sie gefahren sind, die war ungefähr so 6 bis 7 Kilometer, rechnet man. Plötzlich taucht Jesus auf. Oder auftauchen ist eigentlich in dem Zusammenhang falsch, sondern er kam ja, wie wir wissen, über dieses Wasser geschritten. Und Johannes verzichtet darauf, uns zu berichten, dass das bei den Jüngern eine kleine Verwirrung auslöste. Ja. Da er die Geschichte kennt bei Matthäus, ein Gespenst, haben sie gedacht. Ja. Die Jünger, ein Gespenst kommt daher. Oder vielleicht war auch Jesus so eng mit Johannes so eng mit Jesus verbunden, dass es ihm von vornherein klar war, das kann nur Jesus sein. Ja. Mein Freund Jesus. Aber die Furcht musste er dann doch erwähnen in seinem Bericht. Und sie fürchteten sich. Und zwar, als Jesus nahe an das Boot herankam. Was werden die Jünger gedacht haben? Was werden ihnen Angst und Bange gemacht haben? Was hat sie so beunruhigt? Wir erfahren das, wie gesagt, bei Johannes nicht. Doch Jesus spürte diese Furcht und er gibt sich zu erkennen. Er spricht zu ihnen, ich bin es. Ich bin es. Und das sollte anscheinend die Jungs etwas beruhigen. Ach ja, unser Herr, er geht wieder mal auf dem Wasser. Nein, das war auch für sie neu gewesen. Für sie neu und überraschend, das hatten sie nicht so erwartet. Und so muss Jesus nochmal betonen, fürcht euch nicht. Fürcht euch nicht. Habt keine Furcht. Das musste Jesus oft zu seinen Jüngern sagen. Fürchtet euch nicht. Könnt ihr euch überlegen, waren sie besonders ängstlich gewesen? Aber Gott hat den Menschen diese Funktion der Angst mitgegeben. Schon in die Schöpfung, die Schöpfung mit hineingegeben. Schon kurz nach dem Sündenfall lesen wir, dass die Menschen sich gefürchtet haben. Gott hat uns so gemacht, dass wir Angst haben können. Klar ist der eine, der neigt mehr oder früher zur Angst als der andere. Da gibt es Unterschiede. Aber grundsätzlich, diese Funktion schützt uns auch vor Leichtsinnigkeit, vor Übermut. Wenn das Empfinden von Angst gestört ist, dann kann es auch gefährlich werden. Durch verschiedenste Ursachen, dann ist ein Mensch krank und braucht Hilfe. Oder auch auf der anderen Seite, wenn es so ein erhöhtes Angstempfinden gibt. Ja. Irrationale Angst. Phobie nennt man das. Auch das ist eine Krankheit, aber im Normalfall läuft in uns ein Prozess ab, da werden Stoffe freigesetzt, wenn uns eine gefährliche Situation begegnet. Stoffe, Biologen können das noch besser erklären als ich. Das sagt uns Angst, Vorsicht, Zittern, was auch immer. Eine gesunde Art der Angst ist wichtig und sie bewahrt uns vor Leichtsinnigkeit. Wie gesagt, es gibt Menschen mit mehr, die mehr zur Ängstlichkeit neigen, andere weniger, aber eine gesunde Art von Angst gehört zum Menschsein dazu. Das ist Teil von uns. Aber, was wichtig ist für uns immer wieder, wir sollten uns niemals von unserer Angst beherrschen lassen, bestimmen lassen, kontrollieren lassen. Weil dann, wenn uns unsere Angst bestimmt wird und unsere Angst kontrolliert, sind wir nicht mehr in der Lage zu unterscheiden, ist diese Angst jetzt berechtigt, real, gibt es dafür wirklich einen Grund oder ist es nur ein Empfinden, was wir haben, was uns wegbringen will von dem Eigentlichen. Was hier in dieser Situation genau der Grund ihrer Furcht war, bleibt wie gesagt offen, wird nicht näher beschrieben, was sie gedacht oder befürchtet haben, als Jesus da auf dem Wasser dem Boot sich genähert hat. Jedenfalls, Jesus bekommt ihre Furcht mit und beruhigt sie, indem er sich zu erkennen gibt, ich bin's, ihr braucht keine Angst zu haben. Und wenn Jesus sich in unseren Situationen, auch in unserem Leben, in unseren Herausforderungen zu erkennen gibt, sich offenbart, wenn er in unserer unmittelbaren Nähe ist, dann brauchen auch wir uns nicht zu fürchten, keine Angst zu haben. Denn er kontrolliert alles, was mit uns und um uns herum geschieht. Und dieses Vertrauen auf den Herrn, dass er es gut mit uns meint, dass er ausgestattet ist mit Macht und Vollmacht, alle Dinge unter seiner Kontrolle zu halten und nach seinem Willen geschehen zu lassen, das vertreibt die Angst und alle möglichen Befürchtungen, die wir vielleicht auch so hegen in unserem Leben. Man kann ja alles Mögliche befürchten heutzutage. Man braucht bloß Zeitung aufschlagen, in die Medien reinschauen. So viel, was uns animiert, Befürchtungen und Angst zu haben. Ich kenne jemanden, der all diese Dinge unter seiner Kontrolle hat, der darüber steht. Und der möchte uns immer wieder Mut machen und die Angst nehmen. Fürchtet, ich bin es, fürchtet euch nicht. Erkennst du Jesus in deinem Leben oder fürchtest du dich? Das ist die Frage. Erkennst du Jesus in deinem Leben oder fürchtest du dich? Und als die Jünger dann Jesus erkannten, dann dachten sie nicht, oh, dieser Angeber kommt hier auf dem Wasser. Nein, sie dachten, Jesus gehört ins Boot. Stimmt's? Sie dachten, Jesus gehört ins Boot. Und sie wollten ihn nun in das Boot nehmen und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fuhren. Im selben Augenblick, als sie gewillt waren, Jesus aufzunehmen, ins Boot nehmen wollten, hatten die Jünger unter festem Boden unter den Füßen. Waren sie am Land. Wenn sich Jesus uns zu erkennen gibt, das ist das eine. und wir gewillt sind, ihn mit hineinzunehmen in unsere Situationen, dann geht es manchmal ganz schnell. Ganz schnell, und man bekommt wieder festen Boden unter den Füßen. Man steht wieder auf festem Grund. Das Ziel oder ein Ziel ist erreicht. Finsternis, starker Wind, aufgewühltes See, all das spielt auf einmal keine Rolle mehr. Und ich weiß nicht, ob du das kennst in deinem Leben. Wenn schwierige Herausforderungen, Situationen vor dir liegen oder du drinnen steckst in solchen Situationen, du keine Lösung, keinen Ausweg siehst, wo du gebetet hast, gerungen hast, keine Lösung und auf einmal gibt sich Jesus zu erkennen und die Sache löst sich von alleine auf. Ich kenne solche Situationen in meinem Leben. Weil Jesus in deiner Situation sichtbar geworden ist, weil Jesus zu dir kam, dir nahe war. Das Boot war am Ufer, sie waren am Ziel angekommen. Schon allein deswegen, weil sie gewillt waren, Jesus mit ins Boot zu nehmen. Was für ein Bild, was für ein Zeichen. Nochmal zurück zu der Frage, warum tat Jesus dieses Zeichen? Einfach mal so übers Wasser laufen. Warum tat Jesus dieses Zeichen? War es notwendig gewesen? Also notwendig in dem wortwörtlichen Sinne, hat es eine Not gewendet? Nein. In diesem Zeichen, so meine ich, offenbart sich Jesus damals seinen Jüngern und uns heute immer wieder als der Sohn Gottes, der die gesamte Schöpfung in seiner Hand hat. Der auch Herr ist über die ganzen Naturgewalten, über die Naturgesetze, über die physikalischen Gesetze. Er kann sie außer Kraft setzen. Er kann machen, dass jemand auf dem Wasser laufen kann. Er selbst. Oder auch in einer anderen Geschichte, kurzer Zeit, Petrus. Ja. Das Unmögliche möglich machen, das kann unser Gott. Obwohl dieses Wunder keine akute Not verändert hat, zeigt es, dass Jesus alle Dinge in dieser Welt unter seiner Gewalt hat und beeinflussen kann nach seinem Willen. Und ich weiß, was du vielleicht gerade vor Situationen vor Augen hast in deinem Leben. Ja. Wir brauchen uns vor nichts in dieser Welt zu fürchten. Vor nichts. Wenn Jesus an unserer Seite ist, wenn wir Jesus erkannt haben, wenn wir dieses erkannt haben, diese enge Gemeinschaft mit Jesus leben. Ich bin es, fürchtet euch nicht. Das ist das Einzige, was in dieser Begebenheit hier gesprochen wird, von Jesus gesprochen wird. Ja, im weiteren Text erklärt dann Jesus nochmal, worauf es ihm ankommt. Das ist eine sehr herausfordernde Rede, gerade für diese Menschen, die aus einer jüdischen Kultur heraus das Ganze hören, mit dieser geprägten Kultur. Thomas wird dann nochmal näher dann darauf eingehen. Aber hier durch diesen reinen Bericht, dieses Wunders möchte Jesus unseren Glauben stärken. Unseren Glauben stärken, unser Vertrauen auf ihn fördern. Was Menschen für unmöglich halten, ja, so ein Gang auf dem Wasser, ist bei Jesus möglich. Was Ärzte in deinem Fall für unmöglich halten, bei Jesus ist es möglich. Was Politiker in der Situation, in den Krisen, in dieser Welt für unmöglich halten, bei Jesus ist es möglich. Was Klima- und Umweltforscher für unmöglich halten, bei Jesus ist es möglich. Und auch das, was du in deiner Situation jetzt momentan für unmöglich hältst, bei Jesus ist es möglich. Und in dieser Gemeinschaft mit ihm zu leben, ihn immer wieder zu erkennen. Ihm, dem das Unmögliche möglich ist. Das bringt eine unwahrscheinliche Kraft, eine unwahrscheinliche Hoffnung und Zuversicht in mein Leben hinein. Und das wünsche ich auch jedem von euch, dass wir auf den schauen, dem kein Ding unmöglich ist. Und uns an ihm halten. Und das soll durch dieses Gleichnis, durch diese Geschichte, durch dieses Wunder, durch den Bericht deutlich werden. Jesus ist der Herr aller Dinge. Amen. Pause, Thomas? Wir machen 5 Minuten Pause.